Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Run Racing, der Motorsport-Podcast. Euch einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Schön, dass ihr uns hört. Wir sind in Bestbesetzung, in Originalbesetzung. Es klingelt bei Timo Scheider, Eddy Mielke ist auch da. Es läuft. Guten Tag, Jungs.
Guten Tag, Matthias. Servus. Guten Tag, Timo.
Servus.
Was lachst du
lange
denn
nicht
so,
mehr da gewesen.
Was ist denn los bei dir?
Ja, wir drücken gerade auf Record und auf Aufnahme und in dem Moment kommen bei mir E-Mails rein und es klingelt. Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen blödes Timing gerade. Aber okay, jetzt freue ich mich erstmal, dass ich wieder mit euch beiden Experten hier sitzen darf und einen Podcast aufzeichnen darf. War ja schon länger nicht mehr dabei.
Das stimmt. Eddy, hast du mal gezählt, wie viele Folgen war der Timo nicht da?
Nee, habe ich nicht gezählt. Ich habe aber gezählt, wie oft ich ihn am letzten Wochenende getroffen habe. Und damit bin ich gleich bei einem meiner negativen Punkte. Aber gut, das ist halt so beim 24-Stunden-Rennen. Der eine fährt Autorennen und der andere kommentiert sich den Hintern ab. Der andere moderiert sich den Hintern ab. Trotzdem war es schön, euch in der Eifel gesehen zu haben. Aber da kann man mal sehen, was das mittlerweile für eine Challenge ist. Man hat überhaupt gar keine Zeit mehr. So ging mir das. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so ging mir das.
Ich bin in der Startaufstellung, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Zeit, weil da der Kollege Patrick Simon moderiert hat. Und ich bin wirklich einmal die komplette Startaufstellung rauf und runter gelaufen, habe das alles eingesogen. Also Freunde, wir reden über das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring letztes Wochenende. 230.000 Zuschauer, 489 Fahrerinnen und Fahrer, 129 Autos, die gemeldet waren. Also unfassbare Zahlen. Ich bin die Startaufstellung rauf und runter gelaufen und ich habe tatsächlich mit Timo, wie lange haben wir geredet? 10 Minuten in der Startaufstellung, am Auto lehnend. Das war schön.
Ja, das war aber wirklich der einzige Moment, wo es entspannt war tatsächlich. Also ich musste Eddy recht geben.
Um uns rum aber Tausende.
Ja, genau. Also es war interessant, weil eigentlich im Vorfeld ich ja gesagt habe, ey geil, 24-Stunden-Rennen, ihr beiden seid da, Kai Salzmann war auch noch da, also unser Sender mehr oder weniger rauf und runter vertreten. Da werden wir doch entspannt mal schön irgendwie ein Bierchen trinken können. Ja, nee, war irgendwie nicht. Also es war eher Glück, dass wir uns gesehen haben. Den lieben Eddy habe ich auch gefühlt für 35 Sekunden gesehen irgendwann mal und das war's. Krass, leider ja, aber zeigt tatsächlich, was für ein Level auf dem oder beim 24-Stunden-Rennen mittlerweile herrscht. Ne?
Wir müssen noch ein Foto machen hier, ein Werbefoto.
Ach, schön fürs Posten.
Mit den 24-Stunden-Bärten. Ich schiebe das Mikro weg.
Achtung, mit Lächeln. Ihr kriegt jetzt mit, wie wir das Foto machen. Das ist poste ich dann gleich. Ah, herrlich. Gucken alle super. Ja, sieht gut aus.
Also, ich hab mich noch nicht rasiert.
Nee, auch nicht. Aber ist doch egal. Es war wirklich ein unfassbar. Also Freunde, das ist ja ein Motorsport-Podcast und ihr hört uns drei hier in Folge, ich weiß gar nicht, 57, 58, irgendwie sowas. Aber es war wirklich, also für mich, der das zum ersten Mal arbeitend erlebt hat. Ich meine, Timo, du hast ja, glaube ich, 2003 schon mal das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Also da sieht man mal, wie lange du auch schon dabei bist. Ich war ja als Zuschauer 3 oder 4 Mal da, aber jetzt zum Arbeiten, auch hinter den Kulissen. Das ist die schweinegeilste, abgefahrenste Veranstaltung, die ich kenne. Unfassbar. Unfassbar. Nur die Geburt meines Sohnes war schöner.
Ja, okay, das bestätige ich jetzt zwar unwissenderweise, aber davon gehe ich aus, dass es so war. Aber jetzt weißt du so ein bisschen, was Eddy und ich dir in der Vergangenheit immer erzählt haben, was es bedeutet, dann wirklich live vor Ort dabei zu sein und das zu erleben. Das war mein 12. Aufschlag bei den 24 Stunden als Fahrer. Es ist wirklich so, dass ich habe das mehrfach, wir haben über unser Team, über Iron Force Racing, wird es eine Dokumentation geben über dieses gesamte Wochenende, über die 24 Stunden, die wir aufgezeichnet haben. Und wenn du so drüber erzählst und die Gedanken quasi mal so ein bisschen zurückblickend über die ganzen Jahre schweifen lässt, dann ist einfach klar, es gibt kein Event auf dieser Welt, was nur ansatzweise vergleichbar wäre. Und das ist einfach Fakt. Und ich weiß nicht, ob ihr heute mein Instagram-Posting gesehen habt, aber es gab ja mehrere Leute, die das gepostet haben, auch gestern schon. Die Menschenmasse in der Startaufstellung, war das der Hammer? War das der Hammer? Also es war ja ohne Worte, also sensationell. Ich liebe dieses Event, Motorsport für alle und das ist so besonders auf der gefährlichsten und besondersten Rennstrecke der Welt. Da mehr kann ein Rennsportherz gar nicht wollen.
Also ich durfte das da kommentieren von oben, unter anderem auch die Startaufstellung, immer im Ping-Pong mit Patrick Simon oder eben Matthias oder unserer Kollegin Emily. Und Ja, ich habe festgestellt, ich war gar nicht so richtig drauf vorbereitet, dass nach 2,5 Jahren Corona-Pause, und wir haben ja 2 24-Stunden-Rennen gemacht mit unserer Stammcrew, Matthias war jetzt halt das erste Mal dabei, und ich hatte das fast vergessen, muss ich sagen, wie das ist mit Publikum. Aber eins muss ich auch sagen, Timo, so viele Zuschauer, weder bei den Adenauer Race Days am Mittwoch, da bin ich extra am Mittwoch schon runtergefahren, um mir das mal zu geben. Ja, und dann steigerte sich das halt so übers Wochenende. Und ich habe dann immer geguckt auf die Tribüne, und das ist immer ein ganz guter Indikator, weil eigentlich campen die Leute ja alle, Breitscheid, Wehrseifen, Hatzenbach, wo auch immer. So eine volle Startaufstellung mit dazu. Wann hat irgendein Rennsportfan das letzte Mal die Tribünen inklusive AMG Arena am Nürburgring so voll gesehen? Ich weiß es nicht mal.
Ja, das stimmt. Also das war wirklich, wenn man sich den Nürburgring anschaut, die gesamte Startgerade war voll, AMG Arena voll. Ich hatte eine wunderbare Moderation am Sonntagmittag irgendwann, also so Stunde, sagen wir mal 20 rum. Da bin ich aufs Dach der Boxengasse gegangen und wollte eigentlich nur einmal mit der Kamera den Stream-Zuschauern zeigen, hier ist das Fahrerlager und da ist die Tribüne, und bin oben auf diesem Dach der Boxengasse so rumgelaufen. Und irgendwann fingen die Leute von der gegenüberliegenden Seite, nur weil ich da oben darum moderiert habe, was man ja über die Lautsprecher gehört hat und über diese Leinwände sehen konnte, fingen die auf einmal alle an zu klatschen. Ich wusste überhaupt, wofür. Und dann stand ich da allein auf diesem Boxendach und dann habe ich so gewunken, und dann haben die auf einmal 2000 Menschen zurückgewunken, und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich noch überlegt, mache ich noch jetzt Laola-Welle, ja oder nein und so, weißt du? Also das war so, du hast dann einfach gemerkt, wie, und das war schön, das war wirklich schön. Eddie, du hast es angesprochen, 2,5 Jahre Corona-Pause, du hast den Menschen angemerkt, wie gerne sie wieder vor Ort sind, wie sehr sie den Motorsport lieben, wie geil dieses offene Fahrerlager ist, wo man einfach sich umherbewegen konnte, wo man viel sehen konnte. Das war also mehr Motorsport pur zum Anfassen, und selbst die DTM ist ja schon sehr zum Anfassen. Aber das war, also ich bin immer noch, wir zeichnen jetzt Dienstagabend gerade auf, ich bin immer noch geflasht, ich habe immer noch Gänsehaut, aber wirklich am ganzen Körper.
Ja, da kann ich aber Timo nur recht geben, ne? Timo weiß das ja am besten. Was haben wir ihm nicht alles erzählt? Und ich weiß noch genau, wie unser Produktionschef Kai Salzmann letztes Jahr, und das war ja mit diesem Jahr nicht vergleichbar, weil da hatten wir halt ein paar Tribünen am Grand Prix-Kurs auf, aber die Campingplätze eben halt nicht. Also das war vom Flair her nicht zu vergleichen. Und um das kurz zu erklären, wenn wir dann da in unserem Stream senden, und ich glaube, wir haben 27 Stunden netto gemacht, ne? Also ja, vorm Start ein bisschen angefangen und dann eben halt noch Nachlauf. Plus die Trainings eben, kann man sich alles auf YouTube übrigens angucken, haben 2,2 Millionen bisher gemacht, muss man sich mal vorstellen, 2,2 Millionen Viewer mit einer Streamproduktion. Aber ich weiß noch genau, wie wir, Timo, angefangen haben, mit Matthias über das 24-Stunden-Rennen zu reden. dass das jetzt so ankommt, auch bei ihm und eben bei den Leuten, ja, mega.
Also ich muss da, also ich weiß, Timo, du hast es natürlich jetzt 12-mal erlebt. Eddie, ich weiß nicht, du 6-mal, 7-mal, ja,
als Kommentator. Nee. Ich geh da in Richtung 20, aber so genau weiß ich es nicht. Ja, weil ich habe das ja früher für Sport 1, DSF schon gemacht.
Ah, okay, aber jetzt für dieses Streaming.
So fing das an.
Okay, also genau. Ihr seid beide sehr erfahren, und ich bin natürlich nur als Zuschauer irgendwie halt früher mal an der Strecke gewesen, Brünnchen oder so, habe ich mir das da reingezogen, aber jetzt das eben so zu erleben, auch von der anderen Seite zu erleben, ein tolles Team, mega Truppe, die da diesen Stream produziert, auf YouTube ausgestrahlt, auf diversen Webseiten ausgestrahlt, du sagst es, über 2 Millionen Menschen, also das ist ja nicht zu glauben, ja. Wahnsinn, und also ich kann nur jedem Motorsportfan, der sich das hier anhört, unseren Motorsport-Podcast, wirklich wärmstens ans Herz legen, sich im nächsten Jahr, 18. Mai bis 21. Mai, glaube ich, darum ist das in diesen Tagen, freizunehmen, da ist wieder Vatertag, und zum 24-Stunden-Rennen zu fahren. Nicht Vatertag, Christi Himmelfahrt, glaube ich. Oder ist das der Vatertag? Ich weiß es nicht mehr.
Vatertag war
es. Ist doch egal.
Ist der Vatertag, genau. Also da rund in den Vatertag ist das eben auch wieder dann an dem Wochenende danach. Ihr müsst es euch angucken. Ihr müsst es spüren, ihr müsst es fühlen. Das ist der Motorsport.
Ich finde das geil, wie du stotterst, weil du denn gar nicht die Worte findest für deine Emotionen, die du empfindest. Finde ich voll geil. Ja,
habe ich wirklich.
Das beschreibt es richtig gut. Echt geil. Ja, super.
Aber Timo, Aber ja. Timo, wie war es denn für dich 2019 das letzte Mal? Ausgeschieden damals nach Unfall, damals noch BMW-Werksfahrer. So, böser und jetzt der Unfall. Aufschlag mit böser mit, Unfall, ne? Ja, mit Andreas Gülden zusammen, ja, beide wohlauf, zum Glück. Ja, ja. Aber jetzt nach der Pause, und wir haben ja auch ein paar Mal drüber gesprochen, du hast es immer verfolgt, du bist Kind der Eifel, 2003 Gesamtsieger. So, und jetzt aber wieder ausgerechnet bei der Jubiläumsausgabe, bei der 50. Edition, wenn auch nur mit einem Cup Porsche, also von vornherein war klar, ihr werdet nicht Gesamtsieger. Aber wie war es denn für dich? Ausgerechnet bei dem Rennen, bei dem dann die Fans auch, ja, wie noch nie wieder da sind. Wie war's?
Ja, also ich muss sagen, es war für mich ein perfektes Timing oder perfektes Comeback vom Timing her, muss ich ganz klar sagen, wie du gerade schon gesagt hast. Ich gehöre ja in die Siegesliste und hatte dann auch vor einigen Monaten schon die Einladung zum 50-jährigen Jubiläum bekommen, was natürlich schön war. Und das hat natürlich meine Emotionen noch mal ein bisschen gesteigert, dabei sein zu wollen. Und es gab ja die letzten Monate auch ein paar Diskussionen eben, über was für Möglichkeiten und Optionen gibt es denn für mich am Cockpit. Und dann kam eben Jan-Erik Sloten mit dem Thema von Iron Force, powered by Phoenix Racing oder Phoenix Racing, die ja Gesamtsieger geworden sind, um die Ecke und hat mir ein Angebot gemacht, in den Cup Porsche zu fahren. Wie du gerade gesagt hast, im ersten Moment habe ich überlegen müssen, weil ein Cup Porsche ist natürlich nicht das, was ich als in den letzten Jahren da oben gebraucht hätte oder habe, um Siege zu kämpfen, sondern das ging dann maximal um einen Klassensieg. Aber da war auch schon klar, selbst mit dem Deal, keine Testerei, kein NLS-Lauf im Vorfeld, keine Fahrerpaarung, die sich kennt und keine Fahrerpaarung, die in Summe gute Erfahrungen haben, also auf der Nordschleife und mit dem Auto. Wir haben einen guten Mix gehabt von Leuten, die auf der Nordschleife Erfahrung hatten, die da einmal Jan-Erik Sloten und einmal Luca Engstler und ich waren, aber die das Auto nicht kannten. Und dann hatten wir den jungen Mann Leon Köhler auf dem Auto, der Porsche Cup und Porsche Super Cup Rennen fährt und das Auto gut kannte, aber die Strecke nicht. Also eigentlich ein Mix aus viel Erfahrung, aber praktisch keine Erfahrung in der Kombination. Und deswegen war ich auf, sag mal, nur auf Spaß erstmal eingestellt. Aber ihr kennt das, Rennfahrer sind natürlich am Ende, wenn sie einen Helm aufhaben, gewillt, schnell zu sein. Und das war dann eine Genugtuung, dann in meinem zweiten Stint das Auto dann von P3 in Führung liegen zu fahren in der Klasse, also auf P1 zu fahren und Vorsprung rauszufahren. Da kam dann plötzlich so der Gedanke auch, hey, vielleicht wird es ein bisschen mehr als nur dabei zu sein. Und diese Emotionen sind dann leider Gottes aufgrund von technischen Problemen. In der Naht ist uns erst der Auspuff aufgeplatzt an der Schweißnaht, der dann die Stoßstange weggeschmort hat, musste der Auspuff gewechselt werden und danach ging es dann weiter mit technischen Problemen. Nach meinem morgendlichen Doppelstint, nach Stint 1 war es dann so, dass die Aufnahme für die Bremsscheibe weg abgerissen waren, die Aufnahmebolzen. Und wir mussten dann 1,5 Stunden in der Box verbringen. Und der Jan hat dann leider Gottes auch noch ein paar Strafminuten kassiert bei Code 60. Dann kamen ein paar Sachen zusammen, die dann wieder enttäuschend waren. Und da war mir schnell wieder bewusst, was die 24 Stunden wirklich bedeuten. Die sind halt immer erst nach 24 Stunden vorbei. Das ist halt das Thema. Deswegen kannst du dich wirklich in der echten Emotion erst freuen, wenn du über die Linie gefahren bist. Und das war klar für die Fans, weil die waren gigantisch. Ich war auch an der Strecke draußen, habe dann eine Bratwurst gegessen und ein Bier getrunken am Donnerstagabend. Es war so geil da draußen. Für uns war klar, egal was kommt und wenn wir mit 3 Rädern ins Ziel fahren müssen, wir fahren auf jeden Fall ins Ziel. Und das haben wir als Dank für die 50 Jahre und für die Fans da draußen gemacht. Die Resonanz jetzt heute bei mir noch auf Instagram und Co. ist gigantisch.
Wie du das erzählst, ohne Scheiß, ich könnte dir stundenlang zuhören, wirklich. Richtig cool. Also richtig, richtig cool. Und es war auch übrigens das schönste Auto im Feld, finde ich. Sage ich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wirklich designtechnisch die pinken Felgen, dann die neongelben Felgen und so. Servus Fans stand da ganz groß drauf. Das Auto sah top aus. Und du hast die Kiste einfach so heiß gefahren, dass der Scheider, Gas geben, bis der Auspuff platzt. Ich glaube, wir haben einen Titel für die Folge. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja? Aber Gas geben. Ist der Auspuffplatz.
Ja. Oh. Kannst du mal im Hinterkopf machen, wenn du willst.
Ja, ja, mach ich. Ja. Nee, also wirklich, es war, also das, reden wir mal sportlich. Also reden wir mal über also deine sportliche Leistung, also zwischendurch auf 1, die, so wie du sagst, dieses, naja, also 24 Stunden, da bist du halt mal zwischendurch auf der 1 irgendwie am späten Abend oder ich weiß gar nicht, wann es genau war.
In der Nacht
aber, oder ja, und dann auf einmal hängst du dann irgendwie und technische Probleme und so weiter. Dieses 24-Stunden-Rennen, Eddie, du hast es kommentiert, hat ja schon in den ersten 4 Stunden Geschichten geschrieben für 2 ganze andere 24-Stunden-Rennen, ne?
Ja, definitiv. Allein die Geschichte der beiden Brüder, Dries und Laurens Fantor. Der eine im Grello Porsche, der andere im späteren Gesamtsiegerauto, im Phoenix Audi. Da, was da passiert ist. Und da muss man dann aber auch mal ein bisschen Kritik üben, weil es kann letztendlich nicht sein, wenn man mal so durchguckt. Das ist ja immer noch Werkssport. 33 GT3 Autos sind an den Start gegangen. Ne? Und 18 davon sind ausgefallen. Eigentlich komplett alle BMWs, Porsche, eigentlich fast auch alle.
Ich glaube auch
alle. Martin.
Ich glaube einer
nicht. Einer nicht. Aston Martin, die sind mit einem Auto nur angetreten, sind dann auch ausgeschieden. Dass das mittlerweile ein Sprintrennen ist, das ist, glaube ich, allen klar gewesen. Aber was da in den ersten 4 Stunden abgegangen ist, das war, glaube ich, ein bisschen too much. Jetzt muss man das auch ein bisschen erklären. Das Manöver der beiden Fantors zum Beispiel, das hätte es vor den Renovierungsarbeiten an der Strecke so nicht gegeben. Weil da, wo die nämlich nebeneinander hergefahren sind, waren nämlich sonst tückische Bodenwellen. Also das hätte sich sonst gar keiner getraut, da nebeneinander herzufahren. Jetzt hat man das aber im Sinne der Sicherheit, im Sinne des Fahrspaßes, im Sinne der Rundenzeiten, hat man diverse Sachen neu asphaltiert und eben halt auch Bodenwellen und so weggenommen. Das führt dann dazu, dass die Rundenzeiten immer schneller werden. Ich meine, muss man sich mal angucken. Kelvin van der Linde ist in seiner vorletzten Runde ist der noch eine 8-12er Runde gefahren mit einem weitwunden Auto, was da schon 23 Stunden 55 Minuten drin hatte.
Übrigens warum? Auch 18 Rollen Klebeband auf dem Auto schon verarbeitet waren.
Ja, klar. Ne? Ja, logisch. Also, warum? Weil der diese, er wusste halt nicht genau, was er für eine Strafe kriegt für den letzten verpatzten Bock. Stop, weil da eben das Auto zu früh gestartet worden ist. So, und dass es eine Strafe gibt, war klar. Also haben die ihm über Funk gesagt, pass auf, Kelvin, jetzt alles, was geht. Du musst wirklich alles geben, was geht. Das hat er dann auch gemacht. Das hat Adam Christodoulou im Getspeed Mercedes hinter ihm auch gemacht. Letztendlich hat dann, glaube ich, die verdiente Mannschaft gewonnen. Aber was ich sagen will, ist, die Ausfallquote ist auch deshalb so extrem hoch gewesen, weil da gibt's überhaupt gar keine Ruhephasen mehr. Da gibt's überhaupt gar keine Schonphasen mehr. Sondern das ist wirklich von Anfang bis Ende ein Sprintrennen. Und die, die dann durchhalten am Ende, die bleiben dabei. Aber was ich damit auch noch so leicht kritisch anmerken möchte, ist, das ist irgendwann mal kritisch und schwierig. Das kann nicht immer schneller werden, weil ich habe immer noch den Unfall der beiden Fantors im Hinterkopf.
Pass auf, das muss man einmal erklären.
Was war denn da, lass mich das kurz noch sagen, da haben wir alle gemeinsam richtig den Papst in der Tasche gehabt, weil da, wo der Grello, der Mantai Porsche von Laurens Fantor eingeschlagen ist, da standen Sportwarte
und war eine ganze Menge. Erklär doch mal bitte ganz kurz, was passiert ist für alle, die vielleicht auch das nicht gesehen haben oder nicht vor Augen haben, guckt es euch bei YouTube an, dann wisst ihr, wovon wir reden, das Duell der beiden Brüder.
Ich weiß nicht, wie Timo es gesehen hat, die Expertise kommt gleich, aber ich habe so gesehen, Döttinger Höhe, seitlicher Windschatten, ist ja auch Windschatten, ist ja nicht nur Windschatten, wenn man hintereinander herfährt, sondern auch, wenn man diesen seitlichen Windschatten nutzt. Also die sind so lange hintereinander hergefahren und dann kommt halt irgendwann die Hohenrhein-Schikane. Ja, und da gab es dann eine Berührung, weil keiner von den beiden nachgeben wollte, konnte. Laurens Fantor sprach hinterher davon, dass das dämlich war. Aus meiner Sicht war das auch dämlich, weil man gewinnt nämlich irgendwie nach 3,5 Stunden oder wann es passiert ist, man gewinnt nämlich zu dem Zeitpunkt des 24-Stunden-Rennen nicht. Also da einmal lupfen und den anderen fahren lassen, wäre schlauer gewesen. Ja, und dadurch ist diese Situation dann entstanden und der Porsche war dann nicht mal zu halten. Es ist erst rechts und dann links eingeschlagen. War natürlich Kernschrott, aber da, wo er rechts eingeschlagen ist, ist ein Marshall-Posten. Da waren mindestens 4, 5 Sportwarte, die zum Glück nach hinten weggesprungen sind. Mag mir gar nicht auszumalen, was hätte passieren können, wenn die nicht so geistesgegenwärtig gewesen wären oder im Gespräch gewesen wären oder nicht hingeguckt hätten oder was auch immer. Zum Glück sind sie weggesprungen. Ich fand das sehr, sehr gefährlich, vor allen Dingen, weil ich es zu der Phase des Rennens unnötig fand.
Ja, das kann ich nur unterstreichen, auf jeden Fall. Also ich habe dir auch das eine oder andere Interview zu dem Vorfall gegeben und bin auch befragt worden dazu. Und der Abflug, man muss das ja sagen, wer die Strecke nicht kennt und nicht weiß, von was für Geschwindigkeiten wir reden da an dieser Stelle von 250, 260 km/h, wo die Berührungen waren. Das ist Vollgaspassage, da ist kurz vor eine Senke, da beschleunigt das GT3-Auto nochmal ein bisschen diesen Berg da hoch. Und wie du es angesprochen hast, aufgrund der Streckenveränderung auf dieses Jahr ist jetzt das mittlerweile möglich, da auch nebeneinander zu fahren, bis zu einem gewissen Punkt. Und Laurens Vanto hat dann ja auch im Nachhinein, wie du es auch schon bestätigt hast, gesagt, dass es total blöd war. Gegen jeden anderen hätte er es nicht gemacht, aber gegen seinen Bruder hat er gesagt, hat er es halt gemacht. Warum diese Aussage so ist, weiß ich nicht. Ob die vielleicht am Frühstückstisch schon irgendwelche Diskussionen hatten oder weil er geglaubt hat, ich bin der größere Bruder, der kleinere muss nachgeben. Ich weiß es nicht. Dem war dann nicht so. Und Fakt ist, wenn man das große ganze Bild sieht, ist es natürlich total bescheuert. Also es ist klar, es ist mittlerweile ein Sprintrennen. Aber am Ende des Tages geht es ja auch noch immer noch drum, um Menschenleben in irgendeiner Form. Und wir reden immer von der gefährlichsten Rennstrecke der Welt. Und jetzt haben wir wieder gesehen, was für Energie frei werden kann, wenn so ein Auto mal bei so einer Geschwindigkeit abbiegt. Und dank der Sicherheitsmaßnahmen und der Leitplanken und der Marshals, die dann dementsprechend reagiert haben, ist da nichts passiert. Aber der hätte auch genauso gut gefühlt über die Leitplanke oder durch die Leitplanke da durchschießen können. Dann hätten wir einen ganz anderen Vorfall gehabt. Ja, ich glaube, da lernt er raus, hat das ja auch offen zugegeben, da hat das Hirn wahrscheinlich ausgeschalten, so war ja seine eigene Aussage über sich selber, dass das natürlich bei Porsche keiner gerne gesehen hat und bei den Beteiligten eben auch nicht gut ankam, ist klar, aber ja, wir haben es gerade gesagt, das ist ein Sprintrennen, wo eben auch dann teilweise eine Position mal wichtig sein kann, wenn du mal es schaffst, vor der Konkurrenz auf die Nordschleife abzubiegen und beim Überrunden ein, zwei Autos vielleicht besser überholst und der Hintermann hängen bleibt, plötzlich hast du ein Gap und dann ist dieses Gap eben viel wert in Summe auf die 24 Stunden, aber ja, da war es zu viel des Guten auf jeden Fall.
Also ich habe zwei Aspekte, einmal habe ich ja beide interviewt, zuerst Dries, völlig am Boden. Das ist der, der nicht abgeschmiert ist, ne, der im Audi saß, der völlig schockiert war über das, was passiert ist, aus zwei Gründen. Einmal, weil er wusste, wie gefährlich das ist und das andere Mal, weil er natürlich im Rückspiegel gesehen hat, wie sein Bruder eingeschlagen ist. Beide wussten auch voneinander, dass es jeweils der andere ist, haben sie mir beide bestätigt. Dries also den Tränen nahe und später dann auch Laurens, völlig aufgelöst, der genau also gesagt hat, ne, größter Fehler seiner, seiner Karriere, größte Dummheit seiner Karriere, so hat er es genannt. Vor der Kamera gestockt hat, nicht weiterreden konnte. Ich konnte ihn dann so ein bisschen fangen, aber er hat dann zum Glück weitergeredet, hat diesen denkwürdigen Satz gesagt, bei jedem anderen hätte ich zurückgezogen, aber es war mein Bruder. Das kann man natürlich interpretieren, wie man will. Er konnte das auch dann gar nicht so richtig erklären. Ich glaube vielmehr, das war so ein Family-Ding, so nach dem Motto, ich weiß, wie gut mein Bruder ist, da kann nichts passieren. Wir beide, so, ich habe es eher so verstanden. Dann auch, weil sie auch beide davon gesprochen haben, wie sehr sie sich lieben. Und Dries hat ja auch im Siegerinterview hinten draus nochmal dann auch an seinen Bruder oder für seinen Bruder gesprochen. Er widmet es auch seinem Bruder und so. Also das waren dann schon gute Worte und die beiden sind sehr, sehr eng miteinander. Das ist Aspekt 1. Aspekt 2, den ich hatte, ich weiß nicht, was so ein Porsche kostet, 400.000 Euro vielleicht ein bisschen mehr. Der ist Kernschrott. Ich behaupte, oder ich bin mir nicht sicher, ob Laurens Vanto nochmal im Mantai Grello sitzen wird. Nach all dem, was passiert ist, zumal es ja im Vorfeld sowieso ein paar Diskussionen gab, habe ich gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das war wirklich, Timo, du kannst das besser beurteilen, aber es sind natürlich so Dummheiten, ja, die passieren auch. Jeder von uns hat schon Dummheiten gemacht in seinem Leben, das passiert. Da ist auch keiner von frei. Aber das sind natürlich dann auch Dinge, die wahrscheinlich auch Konsequenzen haben werden. Ne? Das war schon also sicherlich ja, eine der Szenen dieses Rennens.
Ganz sicher.
Vielleicht die Szene.
Laurens Vanto ist jetzt halt nicht seit gestern Werksfahrer. Das ist halt das, was so ein bisschen enttäuschend dabei ist. Das ist ja ein super erfahrener, sauschneller Junge.
Übrigens auch netter. Jahren, ein ganz netter
Beide. Also ich habe auch dieses Wochenende mehrfach mit ihm wieder gesprochen gehabt und das ist einfach ein richtiger Racer, der passt dahin, der fällt uns in der DTM auch gut auf und ja, wie soll ich sagen? Das ist halt die enttäuschende Situation oder Sache an dem Ganzen, dass wir alleine, leider Gottes, einen Profi da hatten, der irgendwie da die Kontrolle verloren hat. Und das ist das große Enttäuschende an der ganzen Situation, würde ich meinen.
Ja, zwei Profis, aber diese Nummer mit, wenn es nicht mein Bruder gewesen wäre, aber jedem anderen hätte ich vorher gelupft, wäre vom Gas gegangen und hätte diese Situation nicht entstehen lassen. Das muss man so ein bisschen verstehen. Die sind halt so groß geworden, dass die sich ihre gesamte Kindheit, ihre gesamte Jugend über, die kommen ja aus Zolder. Ne?
Und auf der Kartbahn auch groß geworden, ne?
Richtig. Was ich damit sagen will ist, die haben sich ihre ganze Kindheit gegenüber immer gebettelt. Der einzige Unterschied, den man berücksichtigen muss, das sind halt keine Karts mehr, die 60 laufen, sondern das sind Rennautos, die 280, 290 laufen. Und das ist einfach ein bisschen was anderes. Und eben halt auch die Verantwortung, die dahinter steht. Ne? Also ich kann das Argument, was Sie da angeführt haben, ich kann das Argument verstehen, weil die das gewohnt sind, weil die von Kindesbeinen an auf immer drum gebettelt haben, wer ist denn jetzt hier in der Familie der Schnellere? Also das ist für die keine ungewohnte Situation. Aber ich finde, man muss sich dann gerade als Werksfahrer, gerade als Profi, und das sind sie beide, muss man sich dann trotzdem noch so ein bisschen Luft oben lassen, dass das eben nicht passiert. Ja. Weil ich bleib dabei, insbesondere mit den Sportwarten, das hätte eine Katastrophe geben können. Timo hat es gerade richtig gesagt, der Grello hätte ja auch über die Leitplanke drüber fliegen können. Genau. Und dann hätte alles wegspringen von den Sportwarten nichts mehr genutzt.
Ja, völlig klar. Also das brauche ich überreden. Das ist völlig klar und das gehört sicherlich auch zur Verantwortung eines Rennfahrers an der Stelle zu lupfen und vom Gas zu gehen. Total. Vor allem, wenn du nicht, also grundsätzlich immer, wenn du eine Lizenz hast oder wenn du auch auf der Nordschleife selbst als Tourist fährst, das war krass. Ich habe ja zwischendurch, wie meint er das mit diesem Bruderding? So, um Gottes Willen, Kain und Abel, die Bruderhass begann schon in der Bibel und so ein Scheiß. Nee, es ist genau das, was Eddie gesagt hat. Ja? Es ist genau dieses Ding einfach, dass die sich natürlich in- und auswendig von wirklich oder aus jeder Kurve ihrer Karriere kennen. So, und ich glaube, das
und es waren zwei gesamtsiegfähige Autos.
Total.
Ne? So, also von daher. Ne?
Ich meine, der Grello, unterschiedliche
Marken, aber gesamtsiegfähige Autos.
Der Grello Porsche startet von 35, ne, aufgrund der Strafen im Qualifying und musste also nach ganz, ganz hinten und in der Startgruppe 1 und fährt sich nach vorne zwischendurch auf 2, 3. Das war gigantisch, ne?
Und ja, aber das war ja keine, Kevin Estre vor allem. Das war ja keine Überraschung. Also wie Kevin Estre da den ersten Doppelstint gefahren ist, das war schon wieder von einem anderen Planeten. Wobei es da, muss ich auch sagen, an diesem Wochenende mehrere Stints gab, die von dem einen oder anderen von einem anderen Planeten waren. Mir fällt da insbesondere ein und für mich, ich weiß nicht, wie Timo sowas überhaupt verfolgen konnte, als einer, der selber um den Klassensieg kämpft. Für mich rennentscheidend, weil das auch, glaube ich, so die Phase war, wo Kelvin van der Linde mit dem Doppelstint morgens bei diesen Mischbedingungen diesen Vorsprung rausgefahren hat auf den Gatspeed Mercedes, der ja eigentlich schon in seinem Rückspiegel war. Also das war für mich so der entscheidende Stint, die entscheidende Phase. Da hat Phoenix Racing, glaube ich, das Rennen gewonnen.
Timo nickt.
Ja,
Timo nickt und sagt nichts.
Ich habe gerade eigene Bilder im Kopf gehabt, weil es war tatsächlich, das sind natürlich genau die Momente, wo du als Fahrer dann nochmal ein bisschen dich hervorheben kannst, beziehungsweise was Besonderes leisten kannst, aber auch natürlich auch viel Besonderes verlieren kannst, weil diese Bedingungen, die wir teilweise hatten mit diesem Nieselregen und den Slicks da draußen, da ist ein bisschen zu viel, halt gleich ein Riesendrama. Aber wenn du halt diesen Moment gut spürst und wenn du gut durchkommst, dann kannst du da teilweise riesengroße Unterschiede machen zur Konkurrenz. Ich hatte auch mal einen Stint, da ist es bei mir, bin ich im Schnitt jetzt in meiner Klasse in dem Fall plötzlich mal 20, 30 Sekunden pro Runde schneller gewesen und plötzlich sind wir von 3 auf 1 gesprungen und haben Vorsprung rausgefahren und du weißt aber gar nicht, warum das passiert oder wieso jetzt die anderen und dann bist du im nächsten Stint, da sind wieder alle auf Augenhöhe, da ist wieder alles gleich und sowas kommt dann mal vor, mal hast du Glück, mal hast du Pech, aber solche Momente dann auszumachen oder zu erleben im positiven Sinne, das ist natürlich geil.
Ja, also ich wollte gerade sagen, man redet ja jetzt immer ganz viel dann auch von den GT-Fahrzeugen, GT3-Fahrzeugen, GT2-Fahrzeugen. Wir können genauso, also wollen wir nicht vergessen, die ganzen Cup-Klassen, die wir erlebt haben, die kleineren Klassen, die wir erlebt haben, tolle Geschichten, die wir im Stream erzählen konnten, von irgendwie einem Vater, der mit seinen drei Söhnen fährt, dann dieses verrückte Team aus Schottland mit einem Deutschen, die sich als Fans vor einigen Jahren kennengelernt haben auf dem Campingplatz. Mittlerweile fahren sie irgendwie. So dann, was haben wir da alles nachts für Stories erlebt und für Teams kennengelernt? Der Dacia Logan, der irgendwie, glaube ich, 83. geworden ist mit 145 PS durchgekommen durch diese 24 Stunden. Da hat allein ein Radwechsel so lange gedauert wie ein Boxenstopp bei allen anderen zusammengefühlt. Also das waren so viele auch schöne kleine Side-Geschichten, die dieses 24-Stunden-Rennen ausmachen und mehr denn je verstehe ich nun eure Begeisterung.
Ja. Sehr gut.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Gab aber ja auch noch anderen Motorsport, ne?
Ja, eben. Mugello und Monaco. Mugello und Monaco. Müssen wir auch besprechen.
Wer fängt an?
Ich fange in Monaco an.
Ja, mach mal.
Ferrari. Was heißt, hau raus. Ferrari überragend. Ich möchte über Mick Schumacher sprechen, weil ich bei Mick Schumacher etwas feststelle, was wir, und ich bin weit von Gottes Willen Kritik entfernt. Ich würde mich gar nicht trauen, Mick Schumacher zu kritisieren. Aber Kevin Magnussen fährt dem ganz schön um die Ohren, Punkt 1. Im Haas, Punkt 2. Ich erinnere mich an Mick Schumacher in der Formel 3 und auch in der Formel 2. Wir haben das oft besprochen. Immer gerade in den ersten Saisonhälften oder sagen wir mal in der Formel 3-Zeit, die erste Hälfte der Formel 3-Zeit, sehr schwierige, große Probleme in der Formel 2, schwierig reingekommen, irgendwann dann natürlich da auch Fuß gefasst und dann auch Rennen gewonnen und so weiter. Und auch jetzt in der Formel 1 hat er wieder große, große Probleme. Mazepin letztes Jahr im Griff gehabt, weil natürlich Paydriver und irgendwie nicht ernstzunehmend, völlig klar. Aber jetzt hat er einen ernstzunehmenden Teamkonkurrenten und der zeigt ihm, wo der Hammer hängt. Und dazu noch dieser Unfall, der natürlich unfassbar bitter ausgesehen hat, gar nicht so richtig zu verstehen, da nach der, da in der Schwimmbadpassage da irgendwie wieder das Ding da zersemmelt hat, irgendwas offensichtlich ist irgendwas kaputt gegangen, ich habe jetzt noch gar nicht nachgelesen, ob es schon Gründe gibt, aber das sah natürlich schlimm aus, da habe ich an die Mama gedacht, an Corinna, die für die solche Bilder natürlich aufgrund der Familiengeschichte ein doppelter Schock sein müssen. Gut, dass ihm nichts passiert ist, aber sportlich, also das war natürlich dramatisch, aber sportlich mache ich mir auch ein bisschen in Anführungsstrichen Sorgen, weil er kommt nicht richtig zum Zuge. Mein Gefühl, meine Meinung.
Bin ich auch mal gespannt, was Timo zu sagt, weil sehe ich nämlich ganz genauso. Was ich aber vor allen Dingen sehe, ist, der wievielte Unfall war das jetzt? Das wievielte Mal hat er jetzt das Auto
also zweimal, komplett zerlegt? Zweimal total Schaden.
Ja, diese Saison aber noch nicht.
Diese Saison.
Deswegen ja, klar. Auch die große Kritik von Günther Steiner, der jetzt in Millionenhöhe der Mick Schumacher mittlerweile zum zweiten Mal Schäden verursacht hat für ein Team, was jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet ist finanziell. Deswegen tut das auch doppelt weh gerade im Moment. Ja.
Aber da muss ja was passiert sein. Also die Kiste zersemmelst du an der Stelle der Strecke nicht so.
Doch. Was? Leider Gottes. Ultraschnelle Stelle. Ihr schwimmt da über den Körb drüber, wenn das Auto nicht. Das war ja dann auch leicht feucht eben. War es noch feucht? Doch, es war feucht, oder?
Es hat sehr geregnet. Aber an der Phase genau. War es. Ja, da war eine trockene Linie auf jeden Fall da.
Ja, trockene Linie, aber genau. Da fährst du vielleicht so 5 cm zu weit über den Körb drüber und du erwischt mit so einem Auto bei so einem Speed ein bisschen eine feuchte Stelle. Dann verlierst du das Auto so schnell. Also, ich finde diese Bilder vom Schwimmbad, von der Schwimmbadpassage im Trocknen schon immer unfassbar, wie schnell das da ist. Und dass man das da verlieren kann, das glaube ich schon. Dass ihm jetzt da natürlich wieder passiert, ist natürlich komplette Scheiße, muss man ganz klar sagen. Tut dem Team weh, tut dem Mick weh, weil die Kritik an ihm wird jetzt immer größer.
Weil Magnussen so stark ist, oder?
Weil Magnussen natürlich sich wohlfühlt, Spaß hat an dem, was er macht, kam da zu dem Job wieder, ohne dass er irgendwie gedacht hat, dass überhaupt in die Formel 1 irgendwie noch mal zurückkommen kann. Und jetzt macht er so einen super Job und das findet natürlich grundsätzlich jeder gut, aber der Mick natürlich nicht, logischerweise. Der müsste jetzt in seiner zweiten Saison eigentlich auch mal mit ein paar Highlights glänzen. Er hat ja dann, ob es jetzt in Miami beim letzten Grand Prix war, mit Sebastian diese unglückliche Situation gehabt und hat einen Unfall fabriziert. Es hätte Punkte geben können bei im Miami Grand Prix. Es ist irgendwie der Moment noch nicht da gewesen, dass man ihn feiern kann für das, was er tut. Und ich sage es mal so, also ich habe kein gutes Gefühl für die Zukunft von Mick in der Formel 1, auch wenn Ferrari gesagt hat, für einen Schumacher ist immer ein Platz frei, aber die haben jetzt mit Sainz und Leclerc sensationelle Fahrer, die sie verlängert haben schon mal, Punkt 1. Und das nächste, also für, ich sage nur ein Bauchgefühl, ich meine, das ist nur mein Bauchgefühl, aber wenn jetzt nicht durch Porsche, Audi etc. in Zukunft ein neuer deutscher Motorenpartner oder Formel 1 Team kommt, die unbedingt einen Deutschen brauchen würden, wollen, sehe ich wahrscheinlich relativ Schwierigkeiten, dass der Mick noch länger in der Formel 1 bleibt.
War das ein großes Wort? Sehe ich übrigens auch so. Der Punkt ist ganz einfach, Magnussen performt, der kommt aus dem Nix. Ne? Also für ihn selber ja, überraschend, dass er nochmal eine Formel-1-Chance kriegt. Dann hat der noch eine Rechnung mit der Formel 1 offen, weil nach seinem Selbstverständnis gehört er dahin. Und das zeigt er ja auch jetzt. Ja, und das hebt eben dann die Messlatte für Mick auf eine Höhe, die dann dazu führt, dass er das Auto überfährt, dass er über dem Limit fährt, weil die Schwimmbadkurve da unten, wo der Unfall passiert ist, das ist über dem Limit gewesen. So, und dann ist der Grat halt so schmal und dann scheppert's halt. Und ja, was dringend her muss, ansonsten gebe ich Timo in all seinen Ausführungen komplett recht, was dringend her muss, ist mal ein Highlight, wie mal konstanten Wochenende vor Magnussen oder mal irgendwie deutlich in die Punkte. Das ist dringend notwendig, ansonsten sehe ich das genauso. Wird schwer.
Aber ich erinnere an alle seine, Zeiten, nur wenn ich das nochmal sage, weil ich den Punkt vorhin auch noch genannt habe, ich erinnere an alle Formel-Steps von Mick Schumacher, er hat immer gebraucht. Immer.
Ja, Formel 4, Formel 3, Formel 2, 1,5 Jahre war die Zeit, die er gebraucht hat. Die erste Saison durchschnittlich bis schlecht. Zweiter Start der zweiten Saison eher auch durchwachsen bis Saisonmitte. Jeweils, das kann man in der Historie schauen, ist immer so gewesen. Und dann plötzlich ging's. Ich meine, vielleicht geht irgendwann jetzt der Knopf auf, weil der Speed ist ja gar nicht so schlecht im Vergleich zu Magnussen. Da fehlen mal 1, 2, 3 Zehntel. Aber am Ende des Tages zählt es halt nur dann was, wenn du wirklich dann eben auch mal deinen Teamkollegen schlägst und auch vielleicht mal jetzt dann langsam Punkte mitbringst. Weil die kann man mit dem Haas ab und zu mal holen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist. Aber jetzt muss das kommen, wie der Eddie eben auch sagt, weil jetzt stell dir vor, das geht so weiter und aus irgendeinem Grund würde man den in ein besseres Auto setzen können, dann wird der Druck noch größer, ja, die Erwartungshaltung noch größer, dann zerbrennst du diesen Jungen, dass alles zu spät ist. Ich meine, in seine Haut zu stecken ist jetzt eine Katastrophe. Die deutsche Presse fängt an, die internationale Presse fängt an zu schreiben, der Teamchef Günther Steiner sagt, Scheiße gebaut, Mick, also das darf nicht passieren. Jetzt muss man sich mal in die Situation von Mick versetzen, wie unangenehm das jetzt ist und wie viel Druck da jetzt für den Jungen kommt. Der ist in der Königsklasse, hat eine familiäre Aura um sich rum, die gigantisch ist und muss damit jetzt umgehen. Das ist keine schöne Situation, das ist eins, was sicher ist.
Aber, und ein Punkt kommt auch noch dazu, in der Formel 1 hat man halt nicht so viel Zeit wie in den Klassen darunter.
Das ja, ist du bist auch oben, das ist das Ende der Fahnenstange, das ist the top of the pop. Wenn du das nicht ablieferst, dann gehst du wieder nach Hause. Es ist einfach so, ne?
Mein Highlight, Checo Perez und die anschließende Vertragsverlängerung. Freut mich total für den Burschen, dass er A, das Ding so rockt und B, dass der weiß, was los ist. Dadurch werden natürlich die Spielmöglichkeiten auf dem Transfermarkt Formel 1 nochmal wieder ein Stück geringer.
Aber ja, super, also ich habe mich auch so für den gefreut. Dritter Karrieresieg, ne?
Ja, glaube schon. Ja, ist ein geiler, ist ein cooler Typ, auch so ein Underdog, geil, der immer hinter Verstappen quasi die zweite Geige gespielt hat. Genau. Und jetzt gewinnt der Monaco, was ja mitunter das Highlight des Jahres eben auch noch ist. Und es gibt ja so ein paar Dinge in der Formel 1, die gerade passieren. Ne? Du hast vorher gesagt, Ferrari top. Nee, Ferrari nicht top. Ferrari katastrophal, würde ich eher sagen, weil diese Fehlentscheidung bei einer 8-Sekunden-Führung von Charles Leclerc, der mal wieder auf Pole stand, so eine strategische Katastrophenentscheidung zu treffen, ist ein absolutes No-Go zum mitunter vielleicht sogar wichtigsten Zeitpunkt des Jahres. Jetzt, wo Verstappen gerade wieder in Führung war, jetzt wäre es wichtig gewesen, diesen Gap wieder zu schließen oder vielleicht sogar in WM-Führung zu gehen. Und jetzt wird der Druck aber wieder größer, weil sie nicht gewonnen haben, obwohl sie gewinnen hätten können. Und das ist was, wo ich sage, Katastrophe aus Italien und aus teamstrategischer Sicht diese Fehlentscheidung getroffen zu haben, ihnen da zum
falschen Reifen geholt zu haben. Darf ich ganz kurz revidieren? Ich habe Ferrari top gesagt, das stimmt, weil ich Ferrari top in dieser Saison im Vergleich zu den gefühlt 25 Jahren davor, also in der Nach-Schumacher-Zeit, natürlich große Probleme hatte. Und Ferrari jetzt 2022 das erste Mal wieder ein schlagkräftiger Titelkandidat ist. Ne? Die sind ja wirklich hinterhergefahren,
über
15 Jahre. Und deswegen, ich meinte, in der Tat natürlich diese Entscheidung, das ist natürlich Wahnsinn. Trotzdem sind die ja unter den Top 5. Und
ja, keine Frage.
Und eine traumhafte Fahrerpaarung. Traumhaft. Für mich die geilste Fahrerpaarung im Moment in der Formel 1. Weil jung, schnell und irgendwie ganz viel Aura und Ferrari, also und Sainz, dieser Name dazu, Leclerc, dieser junge Monegasse, irgendwie, weißt du, auch so, du kennst den ja, ne? Das ist einfach cool, wenn die. Das ist so eine ganz geile Truppe. Das macht wieder wahnsinnig viel Spaß. Ich hatte früher auf meinem Polo ein roter VW Polo 6N. Das war mein erstes
Auto.
Genau wie deiner. Ja, genau. Ich hatte aber an der Stoßstange hinten einen Ferrari-Aufkleber.
Nein, hattest du?
Ja, voll geil. An der Stoßstange. Hinten.
Ja, aber hier, Matt, ist mal ernsthaft, weil du hast ja letzte Woche noch ein bisschen Fußball berichtet. Kannst ja einen Traumspielzug da in den Strafraum rein mit der Kugel spielen. Ist ja super. Aber da musst du finalisieren. Und dieses Rennen könnte so ein Ding gewesen sein, wo sich am Ende der Saison der ein oder andere am Kopf fasst und dann sagt, weißt du noch, klar. Monaco, unser Vorsprung und hätten wir doch. Ja, na gut, hätte, wäre, wenn, zählt in der Formel 1 sowieso nicht. Ich bin da bei Timo, das haben sie mal schön vermasselt. Und das zeigt eben, dass sie zwar ein gutes Auto haben, dass sie eine tolle Fahrerpaarung haben, aber ich glaube aber eben auch, und das wird sich so bis zum Saisonende durchziehen, da sind keine Fehler erlaubt. Und das war mal so ein, also da siehst du ja schon als Fernsehzuschauer, dass das mal eben komplett in die Tonne gegriffen war.
Und übrigens, dass hier in diesem Podcast durchaus gute Prognosen stattfinden, möchte ich auch nochmal sagen, man kann zurückhören in die Folge, weiß ich nicht mehr, ich würde sagen 5, 6, 7 irgendwo da, haben wir damals über das Gastspiel von George Russell bei Mercedes gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, wo der mal so ein Rennen da gefahren ist. Ich glaube, war es Frankreich oder war es Portimao? Ich weiß nicht mehr genau.
Manicur,
ne?
Egal. Bahrain war das, glaube ich, oder? Bahrain?
Ist auf jeden Fall 2 Jahre her. So, George Russell. Und dieser George Russell hat im Moment einen gewissen Lewis Hamilton, ich sag's mal etwas plakativ, im Griff.
Herrlich.
Und da haben wir damals noch gesagt, wir alle haben gesagt, der könnte dem, wenn der erstmal Mercedes-Fahrer ist, der könnte dem Hamilton gefährlich werden. Und genau das erleben wir jetzt gerade. Also das ist ja mindestens auf Augenhöhe. Ich behaupte, im Moment ist Russell vorne.
Ja, definitiv. Würde ich auch so bestätigen. Also momentan in jedem Training, in jedem Qualifying, also nicht in jedem, aber ich sag mal, müsste jetzt mal genau recherchieren, aber deutlich eine Ansage an den Hamilton gemacht, in der Form, dass er vor ihm platziert. Ich habe eine Statistik gesehen, der ist in jedem Rennen dieses Jahr mindestens in den Top 5 angekommen. Also unfassbar. Eine Konstanz, eine Quali-Performance ohne Ende. Also der Typ macht einen richtig geilen Job und lässt den Herrn Hamilton jetzt in der Situation da sitzen, die er erklären muss, warum, wieso, weshalb er noch nicht so richtig zurechtkommt. Ich glaube, Lewis ist mittlerweile so angefressen, dass er sich da mehr und mehr reinfuchst und wirklich auch reinarbeitet, dass er da zurückkommt, weil das will er nicht auf sich sitzen lassen. Aber Russell ist ein sehr, sehr guter. Was bei Russell mir persönlich ein bisschen fehlt, ist, das ist nicht so ein richtiger Typ. Also ich habe ihn in Miami im Fahrerlager erlebt, auch mit der Presse, bei der Pressekonferenz, habe ihn da gesehen. Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Schalk im Nacken, da fehlt mir ein bisschen so das Typsein. Wenn der Typ jetzt noch über den Erfolg noch ein bisschen extrovertierter wird und ein bisschen cooler nach außen wird, dann ist das eine richtige Hausnummer für die Zukunft.
Stimmt, ja. Ich sag, kommt noch.
Ja, ja, würde ich mir wünschen, klar, gerne.
Hey, ihr dürft nicht vergessen, der ist jetzt dann neu im Team und ist im Team von Lewis Hamilton. So, dass du da dein Ego erstmal ein bisschen kleiner hältst und versuchst auf der Rennstrecke guten Tag zu sagen, ist ja wohl auch klar. Also ich habe ihn mal einmal kennenlernen dürfen und ich glaube, der hat sehr wohl einen Charakter und ich glaube, der kommt noch.
Ja, ich würde es mir wünschen. Was ich mir auch wünschen würde, ist ein anderer Fahrer, der stark in der Kritik ist. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, aber Danny Ricciardo kriegt gerade von McLaren-Seite auch ziemlich Gegenwind. Und Zac Brown sagt klar, wir haben gegenseitig Dinge im Vertrag vereinbart, die aktuell nicht eingehalten werden. Und wenn du so weit schon mal bist und auch die Ergebnisse siehst gegen einen Lando Norris im Vergleich auch, obwohl Ricciardo top Typ war, geiler Typ, eine unglaubliche Aura in der Formel 1 versprüht hat und ich glaube, den findet jeder sympathisch gefühlt. Wenn das mal so weit gekommen ist, dann ist das für mich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hören, dass Danny Ricciardo nicht mehr bei McLaren fahren wird.
Ja, auch spannend.
Können wir ja dann in 35 Folgen überprüfen, ob Timo recht hat.
Genau. Geil. So, komm, Eddie, mach mal.
Ich glaube, so lange brauchst du nicht mehr.
Mach mal einen MotoGP-Abriss. Da habe ich gar nichts gesagt.
Null. Nee, ich habe es mir tatsächlich schon angeguckt. Erstmal erschütternd, weil wir haben ja über die Eifel gesprochen und unsere 230.000 Zuschauer. Mugello war immer so eine Hochburg für die MotoGP, wo man immer schon morgens um 5 aufstehen musste. Also nicht nur ich, sondern auch alle anderen, um überhaupt rechtzeitig an der Rennstrecke zu erscheinen. Diesmal kommen zwei Aspekte dazu. Erstmal, Valentino Rossi fährt nicht mehr. Der war zwar da und hat von der Dorna so eine kleine Trophäe erhalten, dass die 46 als Startnummer nicht mehr vergeben wird. Aber es waren nur 50 Prozent der Zuschauer noch da. Und es war leer auf den Hügeln in der Toskana. Und das hat mich erschrocken, weil das ist so ein Trend in der MotoGP. Schon in Jerez war es leerer als sonst. Ich glaube, da haben einige Leute den Faktor Valentino Rossi unterschätzt. Der fährt halt nicht mehr. Der fährt halt am kommenden Wochenende Autorennen. Also das war das eine. Dann das andere natürlich, die Bekanntgabe, dass Marc Marquez sich zum vierten Mal am Oberarm und an der Schulter operieren lässt. Und jetzt erstmal die nächsten, man spekuliert, 6, 7 Rennen sein Motorrad an Stefan Bradl weitergeben wird, der ja immer noch Honda-Testfahrer ist. Freut mich zum einen für Stefan Bradl, dass der dann nochmal eine Chance kriegt. Aber das zeigt mal, und Marc Marquez bezeichnet das selber, als seine letzte Chance. Und zwar seine letzte Chance, ein normales Leben als Athlet führen zu können. Also das heißt,
der hat die ganze Folgen Zeit... Alles Folgen seines schlimmen Unfalls damals in
richtig.
Barcelona?
Ja, ich glaube was. Nee, Quatsch, in Jerez.
Und dann ist er bei genau. Barcelona
gefahren. In Jerez.
Oder wollte dann
fahren. Ja, genau. Das zeigt, dass er die ganze Zeit mit Schmerzen gefahren ist und sich nicht wohlgefühlt hat und nicht so trainieren konnte, wie er es normal gewohnt ist und natürlich auch nicht so MotoGP-Motorrad fahren konnte, wie er es gewohnt ist. Und er selber hat diesen angekündigten Termin jetzt als letzte Chance bezeichnet und B hat er auch gesagt, dass er jetzt befreit ist, dass er jetzt endlich eine ärztliche Perspektive aufgezeigt bekommen hat. Das zeigt mal, wie komplex das ganze Thema ist. Und trotzdem fährt er dann da immer noch durch die Toskana. Und was mir echt Angst macht, ist, in welchen Sphären wir da mittlerweile angekommen sind. Neuer Topspeed-Rekord seit diesem Wochenende. Jorge Martin, 363,6. Ja, und da sage ich dann nur, geht's noch? Timo Scheider zeigt gerade einen Vogel hier, das seht ihr da draußen nicht. 363,6. Ich glaube, da sind wir wieder beim gleichen Thema und ich habe einfach Angst um meine Rennsportler. Ich habe einfach Angst, dass da irgendwelche Sachen passieren. Vielleicht liegt es am Alter oder keine Ahnung, woran es liegt. Das ist zu viel, weil das wird doch zu Hause auf dem Sofa auch nicht anders aussehen, wenn sie 340 fahren würden. Aber ja. 363,6, das ist so eine Größenordnung, wo ich sage und frage, muss das sein? Müssen die so schnell fahren? Ich glaube nicht.
Nee, also da bin ich voll bei dir und ich bin Racer und ich mag es, wenn es Leistung hat und ich mag es, wenn es schnell ist, keine Frage, aber auf dem Motorrad mittlerweile mit über 360 km/h, wo du nur ein Lederkombi hast und diesen kleinen Airbag, der da in dem Anzug vernäht ist, boah, wie du sagst, ich glaube, es braucht es, um mehr den Sport noch besser nach Hause zu vermitteln, braucht es nicht schnellere Topspeeds. Also in den Kurven werden die Dinge ausgefahren. Klar, Windschatten wirkt auch bei 300 oder bei 250. Da muss man nicht 360 fahren. Klar, ist es spektakulär. Klar, sind es die besten Fahrer der Welt. Aber wir haben ja schon ein paar Jahre hinter uns in Sachen schwer verletzte bzw. tödliche Unfälle in der MotoGP. Da müssen wir nicht noch, wir machen das ja nicht. Aber aus meiner Perspektive, das weiter und weiter pushen, dass es immer noch schneller wird. Also ich glaube, das hat keinen Einfluss auf den Motorsport an sich, ob es eine gute oder eine schlechte Meisterschaft ist. Die nachlassende Fangemeinde, sage ich mal, liegt vielleicht viel mehr daran, dass eben die großen Namen gefühlt schwieriger zu definieren sind jetzt mittlerweile. Ich meine, wer ist denn jetzt so der MotoGP-Hero, gerade wenn Marc Marquez nicht da ist aktuell? Juan Mir, der Weltmeister war, ja, ist ein netter Kerl, der ist noch dabei, Suzuki steigt aus, Rins, das sind Leute, die suchen alle einen Fahrerplatz, aber das sind eher regional in ihren Ländern vielleicht ganz, ganz interessante Menschen, aber diese Heroes, wie es in Valentino Rossi war, wie es in Mick Doohan war, du kennst dich besser aus, das ist momentan jetzt nicht mehr da. Also mich wundert das nicht, dass da weniger
absolut. Leute sind, ja? Absolut, das fehlt. Gut, von daher freut es mich, dass Pecco Bagnaia, der durchaus das Potenzial hat, und das ist ja für italienische Rennfahrer, klar gibt es auch Misano als MotoGP-Rennstrecke, aber Mugello, weil es einfach so ein wunderschönes Fleckchen Erde ist, weil es auch eine sehr selektive Rennstrecke ist, ist immer was Besonderes gewesen. Und die Feste, die Valentino Rossi da in der Vergangenheit durchgeführt hat, ja, die finden halt im Moment gerade nicht statt, weil Pecco Bagnaia hat auf einer Ducati in der Toskana, in Italien, in Mugello gewonnen. Ja, und es waren halt einfach keine Leute auf den Campingplätzen rund um die Strecke. Das war halt nicht so eine große Party. Aber freut mich für Pecco. Das ist einer der Charaktere, denen ich das zutraue. Aber, ich sag's auch nochmal, das Valentino Rossi-Loch der MotoGP, was die Beliebtheit bei den Fans angeht, ist größer als befürchtet.
Jeder, der die Nummer 2 nach einem Helden ist, wird es immer schwer haben. Das haben wir auch in der Formel 1 gesehen. Und ich behaupte, der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hat nicht weltweit den Kultstatus wie der siebenfache Weltmeister Michael Schumacher. Das ist einfach so. Und das wird immer, es wird irgendwann wieder einer kommen, der, keine Ahnung, so und so oft Weltmeister wird und alle Rennen gewinnt und auch Kult wird und so weiter. Aber Rossi ist halt auch für immer Rossi. Das war einfach der Größte. Auch weil du Mick Doohan angesprochen hast. Ich halte irgendwie in meiner, ist auch nochmal eine andere Generation, ne? Aber ich halte Valentino Rossi für weltweit noch größer als Marke, als Mick Doohan das war.
Definitiv, immer brauchen wir nicht drüber reden.
Immer schwer. Also immer schwer, da der Nächste zu sein. Insofern, das sind immer, also in allen Sportarten haben wir das erlebt, dass die großen, großen Stars große Lücken gerissen haben. Frag mal im Tennis, wer ist die Nummer 1 der Welt, die Nummer 2 und die Nummer 3? Dann sagen dir die Leute Nadal, Federer und Djokovic. So, stimmt übrigens überhaupt nicht mehr. Federer ist schon unter ferner Liefen und so weiter. Aber auch die werden eine Lücke reißen und da gibt es ganz viele andere Sportarten auch. Also das ist einfach Punkt. Sind wir dankbar, dass wir diese großartige Zeit mit Wahl erlebt haben. Ich habe immer noch den Traum, dass er irgendwann in die DTM nochmal kommt. Oder zum 24.
Nee, ich habe noch ganz, ich habe genau da, und da schließt sich der Kreis, da können wir gleich mal das Thema rund machen. Wir haben mit dem 24-Stunden-Rennen angefangen und diesen unglaublich emotionalen Bildern und ohne Scheiß jetzt, ich werde mir gleich noch mal ein bisschen was angucken, was ich noch nicht gesehen habe an diesem Wochenende, weil ich halt die ganze Zeit kommentiert habe. Ich hatte original nur, das hatte ich auch noch nie, ich hatte von Samstagmorgen 9 bis Sonntag 17 Uhr und jetzt kommt ihr dann gleich, das will ich nämlich wissen, ich hatte eine Stunde Schlaf. Also Samstagmorgen 9 bis Sonntag 17 Uhr habe ich eine Stunde geschlafen. Nee. Und das in meinem Alter. Wie viel habt ihr geschlafen?
4.
Länger.
4. 4 Stunden. Schlechte Verbindung bei Timo Scheider steht hier.
Ja, jetzt hätte mich ja aus Fahrersicht natürlich die Frage auch gerne interessiert, die Antwort. Und ausgerechnet da springt er weg. Ist er da nochmal? Ja, da ist er nochmal.
Da ist er wieder.
Also ich habe eine Stunde geschlafen von Samstagmorgen 9 bis Sonntag 17 Uhr. Matthias 4. Timo Scheider hat wie lange geschlafen?
0.
Zero?
Ja, 0. Tatsächlich, ja. Meine Stints haben sich in der Nacht leider Gottes aufgrund der Vorkommnisse mit den technischen Problemen immer wieder nach hinten verschoben, weil wir eben Boxenaufenthaltszeiten hatten, die nicht geplant waren logischerweise oder auch nicht planbar waren im Vorfeld. Somit war eigentlich der Gedanke, ja, ich gehe schlafen. Nein, ich gehe nicht schlafen, weil ich ab 10 vor 2 hätte Standby sein sollen. War ich dann auch und dann gab es aber technische Probleme und dann war ich halt vor Ort und dann dachte ich mir, oh, jetzt habe ich noch hätte ich eine extra Stunde noch. Soll ich nochmal hingehen, aber wenn ich mich jetzt hinlege, so für 40 Minuten, dann ist dein Gehirn komplett Matsche, dann geht gar nichts mehr.
Macht auch keinen Sinn.
Und dann bin ich dann wach geblieben und hab dann durchgezogen, hab dann morgens um 8:30 zwar komplett die Spur verstellt gehabt, bin dann um 9 Uhr nochmal ins Hotel bis um 10:40 und dann habe ich meinem Ingenieur gesagt, brauchst du mich wirklich nochmal? oder kann ich entspannt duschen gehen und kommen? Und die haben es dann Gott sei Dank so getimed gekriegt, dass ich dann diesen Stint, der noch geplant war, nicht mehr fahren musste, obwohl ich natürlich auch gerne gefahren wäre, aber ich war echt am Arsch. Also mir hat der Schlaf wirklich gefehlt und nach so langer Zeit nicht mehr im Auto und auf der Nordschleife, das habe ich schon gemerkt. Wobei die Jungs bei mir im Team haben das auch gemerkt. Jeder saß da mit irgendwelchen Rückenleiden und Schmerzen hier und Kopf angeschlagen an der Sitzstrebe hier und da. Ja, es waren intensive 24 Stunden auf jeden Fall.
Ja, da kannst du mal sehen. Aber trotzdem, um da die Kurve wirklich rund zu machen, wir haben im 24-Stunden-Rennen angefangen. Ich habe natürlich direkt unsere Highlight-Clips. Es gab in unserer Sporttotal-Gruppe, also in unserer Stream-Gruppe, gab es so ein Dankeschön-Schreiben mit einem sehr schönen Highlight-Clip. Kann man sich jetzt übrigens auch schon auf YouTube angucken unter der Headline It was a blast, habe ich direkt nach Tavulia geschickt, weil meine Meinung ist, wenn einer so ein uniker Weltstar ist wie Valentino Rossi und dann sowieso jetzt schon in einem Audi R8 fährt, ja, dann kann auch einer Eifel vorbeikommen und 24-Stunden-Rennen fahren.
Aber 1000%,
habe ich auch gedacht.
Ja, aber das Problem ist dann, von WRT sprechen.
Ja, das Problem wird sein, wenn jetzt schon 230.000 Leute kommen, was passiert denn dann?
Ja. Dann brauchen wir halt ein neues Security-Konzept.
Ja, das ist wahrscheinlich. Also, ich würde ihn nehmen, egal wie viel Stau es wäre. Also ich würde mich freuen, wenn er kommt, auf jeden Fall. Aber ich freue mich jetzt erstmal, in 2 Wochen sind wir in Imola bei DTM. Wochenende Formel E. Es gibt ja noch ein paar Sachen, auf die wir vorausblicken können. Ich darf sagen, ich bin mit euch in Imola zur DTM. Ich freue mich, als Experte wieder dabei zu sein. Ja, aber ihr macht nochmal. Super geil. Du machst noch Jakarta jetzt, Matthias, oder nicht?
Ich mache kein Jakarta. Kai und Lisa, also Lisa Hofmann, die sind losgeflogen in Richtung Jakarta mit dem Kollegen Moritz Frohwein. Also ein Drei-Mann-Team in Jakarta. Ich mache kein Jakarta, weil ich eine andere Sendung für unseren Bällchensender moderieren werde, deswegen kein Jakarta. Aber Jakarta läuft bei uns auf Pro7 und natürlich auf ran.de am Samstag um 9.30 Uhr. Also da ruhig mal reinklicken.
Eddie ist am Start. Pass mal auf. Ja. Ich sag dir jetzt mal die Zeiten.
Schon wieder falsch?
Ja, also nein. Ist richtig. Samstag 9.30 Uhr. Aber da du von 9.30 Uhr redest und wir über Schlafmangel gesprochen haben, 5.30 Uhr, Samstagmorgen, Qualifying aus Jakarta. Daniel Abt und meine Wenigkeit in München im Studio. Ist eine ganz geile Uhrzeit. Ist dann super. Die nächste Challenge für Daniel Abt. Ich bin gespannt, ob er es schafft. 5.30 Uhr, Samstagmorgen geht's los mit den Qualifyings auf ran.de. In der Nacht vor, wer unbedingt will, 2.15 Uhr und 4 Uhr laufen die freien Trainings. Das machen aber die englischen Kollegen, weil wir können ja nicht schon wieder nächtelang durchziehen. Und dann hast du recht, 9.30 Uhr mit Andrea Kaiser. Wir haben ein Envision im Studio stehen. Wir haben das normale Line-Up, das ganz normale Programm. Dann Formel E. Ja, und dann zwei Wochen später DTM in Imola. Freue ich mich ganz besonders drauf. Und vielleicht können wir ja nächste Woche zu dem Thema schon eine kleine, uns ein großes Grinsen ins Gesicht zaubernde Überraschung verkünden.
Das machen wir doch dann nächste Woche gemeinsam, oder?
Genau.
Das finde ich auch.
Also machen wir
nächste Woche einen Podcast.
So sieht's aus. Ich will euch damit in die Pflicht nehmen, weil ich glaube, nächste Woche können wir es raushauen.
Nächste Woche hauen wir es raus.
Nächste Woche. Was wir alle drei schon wissen.
Ja, nächste Woche hauen wir es raus.
Aber ihr wisst nicht, deswegen schön zuhören nächste Woche.
Und das natürlich was?
Auch jetzt hier. Schön das zuhören was? Für die, nicht ihr, sondern ich habe die Fans, die Leute, die Zuhörer, die Menschen da draußen angesprochen, die uns hoffentlich hören, dass die nächste Woche auf jeden Fall, in dem Fall, reinhören müssen, denn es könnte was Spannendes Neues geben.
Genau, und Timo Scheider wird
also noch
nicht
mehr
in Imola fahren. Timo Scheider wird richtig in Imola moderieren. Nein. Nur einfach nur schon mal, ne, das kann man schon mal sagen.
Quasi.
Das wird geil. Also nächste Woche, Leute, dann machen wir jetzt Schluss. Timo, du wolltest eh nur,
wir müssen
18 Minuten über der Zeit. Gab vor einer Stunde ungefähr eine WhatsApp, ey Leute, aber heute machen wir quick and dirty, ne? Keine Stunde. Wir sind bei 56 Minuten.
Wir können es einfach nicht, wir können es nicht anders. Es macht ja auch immer wieder Spaß, ist ja der Scheiße. Und da draußen macht es, glaube ich, auch vielen Leuten Spaß, deswegen ist super, super schön, dass es die Möglichkeit trotzdem gibt, aber jetzt müssen wir trotzdem langsam zum Ende kommen.
Aber 100,
ja. Das schreit mal nach einem vernünftigen Teamabend in Imola. Yes. Ich hoffe, wir wohnen in Faenza, da kenne ich mich ein bisschen aus.
Wir wohnen in Faenza. Habe ich heute gehört.
Wohnen wir?
Ja, wohnen wir. Hotel in Faenza.
Sehr hab gut. Habe ich heute gehört.
Und dann Rückflug nach Deutschland, Sonntagabend, nach Verona irgendwie. Und ja, das habe ich heute, wurde heute gebucht. Also wir sind aber in Faenza auf jeden Fall im Hotel. Ja.
Das sehr ist schön. Gut. Nah an der Strecke, genau. Aber sehr nett.
Ist nett. Kennst du das Hotel? Weil gibt es ja wahrscheinlich nur eins, oder?
Nee,
okay.
Vermutlich habe ich das wieder vorgeschlagen, aber das sehe ich dann, wenn ich die buchen kriege.
Okay, das wird jetzt für alle Hörerinnen und Hörer zu sehr insight. Es gilt wie immer, macht bitte einen Screenshot. Vielen, vielen Dank übrigens für unfassbare Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Also ich hatte wirklich viele zu unserem Live-Podcast vom Lausitzring. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Machen wir wieder, versprochen. Und ich habe auch mittlerweile mit Marco Wittmann gesprochen nochmal. Wir werden also im nächsten Podcast dann für den Norisring 11x2 Tickets, Freikarten für den Norisring hier im Podcast verlosen. Nächste Folge. Nicht verlosen, also machen wir über irgendwie Instagram. Überlege ich mir noch was. Aber das machen wir auf jeden Fall dann im nächsten Podcast. 11x2. Er hatte vorgeschlagen, es war ganz süß, er hat gesagt, ich verlose 2x11 Tickets. Habe ich gesagt, okay, 11er-Gruppen oder was? Hat er gesagt, 11x2.
Großfamilien.
Genau. Und wir verkünden eine Riesen-News für Imola. Danke, macht bitte einen Screenshot, verteilt diesen Podcast weiter, wenn ihr mögt. Gerne 5 Sterne auf den Bewertungsportalen. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch nicht gefallen hat, hört einfach nie wieder rein. Glaube ich aber nicht. Danke, dass es euch gibt, euch Fans da draußen. Und wir haben viele von euch getroffen bei den 24 Stunden. Das war wirklich gigantisch. Ich habe dort sehr viele gesehen, die unseren Podcast hören. Ich bin viel darauf angesprochen worden, Leute. Das war richtig schön. Und ich weiß, wie ihr jetzt ausseht da draußen. Geil. Sehen alle geil aus.
Punkt. Ende aus. Ich drücke Pause.
Tschüss.
Tschüss.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.